begrüße Sie ganz herzlich bei Wissen fürs Leben in der Arbeiterkammer in Feldkirch. Heute ist Donnerstag, der 6. Oktober 2016 und wir beschäftigen uns mit einem Thema, das erschreckt und fasziniert zugleich, über das ganz selten öffentlich gesprochen wird, weil es tabuisiert ist, weil es mit Angst, mit Scham, mit Schuldgefühlen besetzt ist, das Thema Suizid, Selbstmord, Selbsttötung, Freitod. Heute ist für uns auch besonders wichtig das Thema Trauer nach einem Suizid eines nahen Angehörigen. Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Es ist ein existenzielles und ein schweres Thema, aber Sie wissen und ich kann Ihnen versichern, schwere Themen werden dadurch leichter, dass man darüber spricht. Sie werden dadurch leichter, dass man sie anschaut und benennt, statt tabuisiert und totschweigt oder mit dem sogenannten positiven Denken zukleistert und verdrängt. Anlass über Suizid und Trauer nach einem Suizid zu sprechen, ist dieses außergewöhnliche und bemerkenswerte Buch von Saskia Jungnickel. Papa hat sich erschossen. Und ich freue mich sehr, dass die Autorin heute bei uns zu Gast ist. Herzlich willkommen. Noch jemand hat vorne Platz genommen, das ist Thomas Dünser. Er wird diesen Abend und vor allem die Lesung mit seinem Violoncello begleiten. Saskia Jungnickel ist Journalistin und Schriftstellerin. Sie beschreibt in diesem Buch, wie der Tod ihres Vaters ihre Welt, ihr Leben völlig verändert hat. Das Buch zu schreiben war eine publizistische und vor allem eine menschliche Herausforderung. Was daraus geworden ist, das ist in meinen Augen eine sprachlich-erzählerische Meisterleistung, die menschlich zutiefst beeindruckt. Das Buch geht zu Herzen, weil es unglaublich ehrlich und mutig ist. Mit diesem Buch bricht Saskia Jungnickel ein großes gesellschaftliches Tabuthema mit klarer Entschlossenheit und mit nachhaltigem Wert. Sie erzählt und sie reflektiert in diesem Buch, klug und unsentimental, sehr persönlich und gleichzeitig fachlich fundiert. Sie beschreibt ihre Trauer, ihre Angst, ihre Ohnmacht, die Wut, die Fassungslosigkeit, die Hilflosigkeit. Sie schildert die Verzweiflung, die Schuldgefühle, die große Sehnsucht nach ihrem Papa. Sie benennt ihren Schmerz, das Entsetzen, das ständige Unruhegefühl, die dauernde Alarmbereitschaft, es könnte wieder etwas Schlimmes passieren, die quälende Frage nach dem Warum. Und mit all dem verleiht sie allen eine Stimme, die nach dem Suizid eines nahen Angehörigen verstummen. Ich bin sicher, dass dieses Buch vielen hilft, die selbst keine Worte finden für ihre Erfahrungen und ihre Gefühle, keine Worte für das große Entsetzen und die Fassungslosigkeit nach dem Suizid eines Elternteils, meistens des Vaters, nach dem Suizid eines Kindes, nach dem Suizid eines nahen Angehörigen, eines Freundes oder einer Freundin. Das Buch hilft auch allen, die in ihrer Umgebung einen Suizid erleben. Ein Suizid zieht immer weitere Kreise, als angenommen wird. Er erschüttert Menschen, die eigentlich nicht auf dem Radar sind. Die meisten sind entsetzt, irritiert, verunsichert, schreibt Saskia Jungnickel. Und aus ihrer Hilflosigkeit geben sie dann Kommentare und Ratschläge, die nur verletzen und wehtun. Viele Menschen wissen nicht, wie sie das Thema ansprechen sollen oder wie sie den unmittelbar Betroffenen begegnen sollen. Sie wollen helfen, aber sie wollen nicht aufdringlich sein. Sie wissen nicht, ob und was sie fragen dürfen und was zu intim ist. Ich bin mir sicher, schreibt Saskia Jungnecke, es ist ganz egal, welche Frage es ist, die gestellt wird. Hauptsache, es wird eine Frage gestellt, denn es ist das Wichtigste, dass es möglich ist, über das Entsetzen zu reden und das Gefühl zu haben, damit niemandem zur Last zu fallen. Liebe Saskia Jungnickel, ich freue mich sehr, dass Sie diesen Termin für uns reserviert und die lange Anreise auf sich genommen haben. Und ich freue mich besonders, dass Sie uns an diesem Abend informieren und aufklären über die schwere Zeit nach einem Suizid. Sie haben das Wort.
Dankeschön. Vielen Dank für diese schöne Einleitung. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin und nachdem wir anschließend noch Zeit haben werden, ein bisschen zu reden, werde ich einfach anfangen zu lesen. Ich werde aus verschiedenen Kapiteln absatzweise vorlesen. Ich hoffe, dass das ausreicht, dass Sie mir nachfolgen können. Und ich beginne mit dem Anfang. Ich weiß nicht, wieso es heißt, der Suizid eines geliebten Menschen lasse alles andere banal erscheinen, wenn es doch der Suizid ist, der selbst das Banale in eine Hölle verwandelt. Vor 6 Jahren stehe ich in einem Coffeeshop. In der Hand halte ich einen Becher mit einem doppelten Espresso und einem Schuss Milch. Mein Handy läutet. Meine Mama ruft an. Papa ist tot. Er hat sich erschossen. Ihre Stimme klingt ein bisschen zittrig und unglaublich erschöpft. Für ein paar Sekunden bleibt alles stehen, bis es mir den Hals zuschnürt. Ich drehe mich im Zeitlupentempo. Rechts neben mir ist eine Tafel, darauf steht mit weißer Kreide das Tagesangebot geschrieben, jemand hat in hellblau eine Kaffeetasse und kleine Blümchen dazu gemalt. Links von mir sitzt ein Paar in Ohrensesseln. Er liest, sie redet. Alle machen weiter wie bisher. In meinen Ohren rauscht es. Ich schaue nach vorne, dann starre ich auf meinen Becher. Als ich klein bin, renne ich meinem Vater beim Einkaufen immer weg und warte dann hinter der Kasse auf ihn dort, wo die Mahlmaschinen stehen und die Luft voll ist mit dem köstlichen Geruch nach fein gemahlenem Kaffee. Ich muss tief einatmen. Während meine Mama mit mir schwanger ist, hat sie ständig Lust auf türkischen Kaffee. Nachdem sie ihn getrunken hat, löffelt sie den süßen Kaffeesud oft aus dem Kännchen. Ich spüre, wie eine große Angst in mir aufsteigt. Der Becher wird schwer. Der Anruf an diesem sonnigen Vormittag im Juli 2008 zerstört nicht nur eine Lebensliebe. Der Suizid meines Vaters verändert meine Welt völlig. Sie wird ruiniert, und in den kommenden Jahren werde ich versuchen aufzubauen, was er eingerissen hat. Ich liebe und bewundere meinen Vater sehr und an diesem Tag wird er zu meinem schlimmsten Feind. Der Weg zur Versöhnung ist lang. Ich stelle den Kaffeebecher weg. Seit diesem Tag trinke ich schwarzen Tee mit Milch. Mein Vater war ein Freund von doppelseitigem Klebeband. Ich weiß das, weil ich nach seinem Tod Tage damit verbringe, in seinen Zimmern Dinge von der Wand zu kratzen. Alles, was es ihm nur halbwegs wert ist, doppelseitig und ewigkeitssicher aufbewahrt. Ich arbeite mich durch Zeitungsartikel über Bücher und Musikalben, durch eigene und fremde Zeichnungen, durch verwitterte Filmplakate, durch Ausdrucke von Nacktmodellen, toten Masken aus Ton und kunstvoll geschnitzte Dolche. Ich stocke, wenn ich Fotos von mir sehe, Fotos von meinen Brüdern. Noch heute kleben an den Fenstern Reste, irgendwann habe ich einfach aufgegeben. Mein Vater ist ein Sammler. Er sammelt nicht auf Messi-Art, aber alles, was seine Interessen bedient oder auf irgendeine Art brauchbar sein könnte. 2 Räume in unserem Haus hat er für sich und nach seinen Vorstellungen ausgebaut. Gemeinsam haben sie eine Größe von über 70 Quadratmetern und ich muss ihm beim Ausräumen unwillkürlich Respekt dafür zollen, mit welcher Kunstfertigkeit er es geschafft hat, sie bis ins letzte Eck vollzustopfen und dabei doch den Eindruck zu erwecken, man könne sich frei darin bewegen. Dutzende leere Erdnussdosen, halbvolle Druckerpatronen, 117 Vorratspackungen Streichhölzer, 3 Schreibtische. Das Erste, was einem auffällt, wenn man den unteren Raum betritt, sind die Wände. Sie waren früher einmal weiß, aber über die Jahre und durch den Rauch unzähliger Zigaretten, Zigarren und Pfeifen sind sie in ein dunkles Ocker verfärbt. Es riecht ein wenig nach Staub und nach Räucherstäbchen und Kerzen, vor allem nach Sandelholz. Für mich riecht es nach Zuhause und in den ersten Jahren nach seinem Tod kommen mir immer unwillkürlich Tränen, wenn es irgendwo nach Sandelholz oder Lavendel riecht. Das Zweite, was man sieht, sind Bücher, tausende Bücher. Sie sind neben und aufeinander liegend in Regalen geschichtet, gestapelt in jedem Eck, aufgereiht an den Seiten der Treppe. Als wir sie einmal zählen, kommen wir auf über 7000 Stück. Er hat sie im Laufe seines Lebens angehäuft und alle gelesen. Manchmal benennt er unsere Katzen nach ihnen. Wir haben im Laufe der Jahre etwa einen Lem, einen Boyle und einen Sam nach Samuel Beckett. Kurz vor seinem Tod wünscht er sich von mir die Gesamtausgabe des Philosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel und er ist sehr glücklich, als ich sie ihm schicke. Er schreibt mir deshalb eine Textnachricht und ich habe sie auf einem der 2 alten Handys gespeichert, die ich schon lange nicht mehr benutze, die ich aber auch nicht wegwerfen kann. Seit er tot ist, habe ich die Handys weder eingeschaltet, noch mir die Nachrichten von ihm angehört, die darauf gespeichert sind. Wenn ich daran denke, dann kann ich seine ernste, tiefe, schöne Stimme hören und wie er sagt, Saskia, Pause, hier ist dein Vater Erhard, Pause. Als würde ich seine Stimme nicht sofort erkennen und überhaupt, was glaubt er denn eigentlich, wie viele Väter ich habe? Trennungen sind irgendwie nicht seine Stärke. Er hat ein paar Briefe angefangen, liebe Saskia, steht auf einem sonst leeren Blatt Papier. Er hat nicht weitergeschrieben. Ich bin etwa 3 Jahre lang gekränkt und traurig, dass er, der Mann der vielen Worte, mir nicht einmal einen lächerlichen Abschiedsbrief hinterlassen hat. Dann bin ich dankbar. Ich hätte den Brief, emotional schwer wie ein Pflasterstein mit mir herumgeschleppt, sicher verpackt. Ich bin froh, dass er mir nicht auch noch ein haptisches Zeichen seines Todes hinterlassen hat. Es ist so schon genug. Am 6. Juli 2008 kritzelt mein Vater eine dürre Nachricht auf einen mintgrünen Post-it-Zettel. Dann steigt er die Wendeltreppe hinunter und holt seinen Revolver. Er geht nach draußen, dort legt er sich unter unseren alten großen Nussbaum. Seine Hausschuhe lässt er an. Ein kleines Detail neben vielen anderen, über das ich mich noch oft wundere. Ich weiß nicht, ob er irgendwann gezögert hat. Ich glaube, er wird noch einmal tief eingeatmet haben, als er da lag. Vielleicht hat er sich noch kurz die Sterne angesehen und der Stille gelauscht. Dann schießt er sich in den Hinterkopf. Sein Tod teilt mein Leben in ein Vorher und ein Nachher.
Thank you.
Das Erste, was ich im Hof sehe, ist ein Fleck auf hellem Kies. Dort hat mein Vater also gelegen. Meine Mutter hat Sägespäne auf sein Blut gestreut, um uns vor dem Anblick zu schützen und auch, weil sie nicht wollte, dass es so offen im Hof liegt. Das Bild brennt sich mir ein. Im Jahr darauf wachsen an der Stelle komische Flechten in einem merkwürdigen Muster und als ich einmal davor stehe, kann ich den bizarren Gedanken nicht abschütteln, dass sie den Spritzspuren seines Hirns entlang wachsen. Ich schaffe es nicht, die Pflanzen auszureißen. Das Banale als Grausamkeit. Meine zwei Brüder und ich setzen uns auf die Gartenmöbel einige Meter von der Stelle entfernt, wo mein Vater gelegen hat. Wir rücken nicht nur körperlich zusammen. Wir trinken Bier, wir rauchen. Meine Mutter zeigt uns den mintgrünen Post-it-Zettel. Sie ist am Abend zuvor nach einem Konzert nach Hause gekommen. Da lag mein Vater schon seit etwa einer Stunde tot im Hof. Es ist eine merkwürdige Unterhaltung, die wir im Hof führen. Konzentriert und rastlos zugleich. Wir weinen, wir lachen. Manchmal schaut jemand auf den dunklen Fleck. Es ist anstrengend und es ist sehr wichtig. Wenige Tage nach dem Tod meines Vaters wache ich in meinem Bett im Burgenland auf. Mein Fenster ist einen Spalt weit geöffnet, Sonne scheint hinein, ich höre Vögel zwitschern. Es riecht jetzt schon nach dem heißen Sommertag, der kommen wird. Auf einmal kriege ich keine Luft mehr. Es schnürt mir den Hals zu, alles tut mir weh. Ich greife nach meinem Handy und renne damit nach draußen. Mein Auto steht auf dem gekiesten Parkplatz vor dem Haus. Ich kauere mich vor den Vorderreifen und wähle die Nummer von Renate. Renate ist schon meine Freundin, als wir noch nicht einmal auf der Welt sind. Unsere Mütter sind miteinander befreundet und gemeinsam mit uns schwanger. Sie ist damals der einzige Mensch, den ich in einem solchen Moment anrufen kann. Vor mir sehe ich heute noch den sonnigen Weg, links und rechts gerahmt von saftigen grünen Bäumen. Ich bin furchtbar verzweifelt. Ich kann nicht aufhören zu weinen, gleichzeitig kriege ich keine Luft mehr. Wenn ich vorher dachte, ein Herz könne nicht einfach so schmerzen, dann weiß ich jetzt, es kann. Und wenn ich jetzt wohl lese, jemand das Herz ist gebrochen, weiß ich jetzt, das geht. Ich sehe nur Aussichtslosigkeit. Vor mir scheint sich ein unbezwingbarer Berg immer höher aufzutürmen. Das eine ist die Trauer, damit kann ich umgehen. Aber das andere ist eine höllische Angst. Ich glaube nicht, dass ich je wieder in mein Leben zurückkehren kann ohne diese Angst. Die Vorstellung, wieder in einem Büro zu sitzen oder allein in meiner Wohnung, erscheint mir unmöglich. Dabei ist das keine Angst vor etwas Greifbarem. Ich kann sie nicht an etwas festmachen. Wenn ich andenke, dass ich mein Leben weiterzuleben habe, kriege ich eine solche Panik, dass ich kaum Luft holen kann. Wie soll ich mit dem Wissen um das, was geschehen ist, weiterleben? In mir ist nicht nur Trauer, in mir ist reinstes Gefühlschaos. Renate versucht mich zu beruhigen. Sie ist auch verzweifelt und hilflos. Heute sagt sie, es war die Hilflosigkeit, mit der sie am schwersten umgehen konnte. Da zu sein und doch nicht da sein zu können. Noch Jahre später sind da Abende, an denen der Tod meines Vaters das bestimmende Thema ist, an denen wir immer noch weinen. Das erste Mal darüber lachen, tun wir etwa 2 Jahre nach seinem Tod. Wir sitzen auf der Couch in meiner Wohnung, jeder ein Weinglas in der Hand und auf einmal sehen wir einander an und sagen, Wahnsinn, er hat es wirklich getan. Das ist doch einfach unglaublich. Und dann müssen wir lachen, weil es in manchen Momenten, selbst Jahre später, noch so dermaßen absurd scheint, dass er sich wirklich getötet hat. Es gibt neben meiner Familie niemanden, mit dem ich sonst darüber lachen könnte, weil es nicht witzig ist und weil das Lachen manchmal trotzdem das Einzige ist, was einem bleibt. Die Gefühle nach dem Tod meines Vaters kann ich gar nicht alle benennen. Da ist Angst, auch Zweifel, Schuld, Trauer, Sehnsucht, Verwirrung und über allem das Gefühl, furchtbar vor den Kopf gestoßen worden zu sein. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Überall, wo ich mich in meinem Inneren vortaste, ist ein Trümmerfeld. Immer wenn der Schmerz so groß wird, dass ich mir sicher bin, ich kann keine weitere Minute überstehen, dann lässt er ein wenig nach. Die Verzweiflung lässt nach, als hätte sie jemand in Watte gepackt. Ich weiß schon, dass sie noch da ist, denn ich kann sie lauernd und wartend in mir spüren, aber irgendetwas dämpft sie. Bis heute bin ich voller Bewunderung dafür, was der Körper leisten kann, um einen zu beschützen. 2 Tage nach diesem Zusammenbruch sitze ich an einem sonnigen Platz in einer unserer Nachbarortschaften. Da steht eine kleine Kirche, ein wenig erhöht auf einem Hügel. Sie ist sonnenblumengelb und davor liegt eine Wiese und es gibt ein paar Blumenbeete und ein wenig entfernt steht noch eine Telefonzelle. Ich sitze auf der Wiese und das mache ich seit diesem Jahr, in dem mein Vater starb, jeden Juli. Vor mir ist die Straße und gegenüber der Straße steht die Volksschule. Im Juli sind Sommerferien, also sind da keine Schüler. Aber es ist auch sonst eher ziemlich ausgestorben. Es riecht nach Sonne und Sommer und nach frisch gemähtem Gras und es ist heiß. Und ab und zu hört man etwas summen. Hin und wieder fährt ein Traktor vorüber und wie auf dem Land üblich grüßen der Fahrer und ich einander immer, so wie ich auch jeden Autofahrer grüße und zum Glück sind das pro Stunde nur etwa 2. Das Besondere ist die Musik. In dieser Woche im Jahr kommt aus der Kirche, der Volksschule und dem Gasthaus Musik. Es ist alte Musik aus der Zeit des 16. Jahrhunderts. Es braucht dazu Gamben und Flöten, Cembalos und Geigen. Meine Mama spielt Gambe. Sie organisiert diese Musikseminare und an dem Tag, an dem mein Vater stirbt, beginnt gerade eines. Nach seinem Tod bricht meine Mama den Kurs nicht ab, sondern sie lässt ihn trotzdem stattfinden. Dafür bin ich sehr dankbar. In dieser einen Woche verändert sich mein Leben für immer und dieser Musikkurs trägt mit dazu bei, dass es neben dem Schrecken für mich auch Hoffnung gibt. Denn viele Menschen fangen uns in dieser schweren Zeit auf, sie weinen mit uns und bringen uns zum Lachen. Wir sind auf den Konzerten, sitzen als Familie in einer Reihe und halten uns an der Hand und geben einander Halt. Wir sind am Abend bei den Lagerfeuern und trinken Wein und am nächsten Tag reden wir mit dem Leichenbestatter. Also sitze ich einmal im Jahr auf der Wiese vor der Kirche und höre die Musik und erinnere mich an die Angst, die ich hatte. Aber auch an die Kraft, mit der ich sie überwunden habe. Und irgendwie sehe ich von diesem Platz meine Vergangenheit und meine Zukunft. Es hilft mir, ein paar fixe Punkte wie diesen in mein Leben einzubauen. Es bringt ein wenig Ordnung in dieses wahnsinnige Chaos. Ich schließe die Tür meiner Wohnung und lehne mich innen dagegen. Ich bin todmüde. Fast 3 Monate war ich weg. Es ist das erste Mal, dass ich wieder in Wien bin, seit mein Vater tot ist. Alles ist unverändert. Wie kann das sein, wenn sich doch alles verändert hat? Ich rutsche an der Tür hinunter und bleibe unten sitzen, unfähig, mich zu bewegen. 2 Tage zuvor habe ich Herr der Ringe gesehen. Wie knüpft man an ein früheres Leben? Wie macht man weiter, wenn man tief im Herzen zu verstehen beginnt, dass man nicht zurück kann? Die Rückkehr in das normale Leben ist schwieriger, als ich es mir in guten Momenten gedacht und genauso schwierig, wie ich es in meinen schweren Momenten befürchtet habe. Manchmal, wenn ich am Abend im Bett liege, sehe ich die Toten als schwarze, unheilvolle Geister an der Decke. Eine Phase in meinem Leben beginnt, in der ich mich so einsam fühle wie noch nie zuvor. Ich schaffe es nicht, andere in mein Leben zu lassen, weil ich nicht glaube, ihnen begreifbar machen zu können, was in mir vorgeht. Langsam verliere ich das Zutrauen in mich. Bin ich traurig, wütend? Will ich Nähe oder Distanz? Was tut mir gut? Ich weiß es nicht. Der Suizid hat alles in mir erschüttert, was ich bis dahin zu wissen glaubte. Das Bild, das ich von mir hatte, das Vertrauen in meine Fähigkeiten, alles scheint weg. Damals bin ich 27, also bei weitem kein Kind mehr, und ich habe einen Erfahrungsschatz, auf den ich zurückgreifen kann und der mir normalerweise in Situationen weiterhilft, wo ich intuitiv nicht weiterkomme. Aber dieses Prinzip funktioniert hier nicht. Ich habe keine Antworten. Stattdessen verschließe ich mich immer mehr. In mir ist immer weniger Interesse, mit Freunden über meinen Vater zu reden. Mir fällt eine Geschichte ein, die meine Mama mir einmal erzählt hat. In ihrem Sinnkreis im Dorf ist eine Bekannte, deren Schwester kurz vor meinem Vater gestorben ist. Eines Abends nach dem Singen fragt meine Mama sie, wie es ihr geht. Sie antwortet: Es geht mir so, wie die anderen wollen. Es geht mir so, wie die anderen wollen. Und weil die anderen wollen, dass es mir gut geht, rede ich weniger mit ihnen. Ich will niemanden langweilen. Ich langweile mich selbst. An einem Dienstagabend fange ich an, meine Wohnung aufzuräumen. Ich klebe alte Fotos in Alben, ich sortiere die CDs, auf denen mein Vater singt und spielt, und währenddessen rede ich die ganze Zeit vor mich hin. Ich durchbreche mein bleiernes Schweigen, indem ich anfange, mit dem Menschen zu reden, den es als Ersten angeht, meinem Vater. Ich beschließe, dass es mir egal ist, dass er nicht antwortet. Nachdem ich ihn ohnehin so gut kenne, kann ich mir seine Antworten auch selbst denken. Dieser Abend lehrt mich eine Menge. Jeder hat einen Überlebenstrieb in sich und an diesem Abend schaltet sich meiner ein. Damals ist es mein erster aktiver Schritt in mein verändertes Leben und der erste Schritt, bei dem ich anfange, für mich selbst zu verstehen, warum mein Vater gestorben ist. Ich treffe Gernot Sonneck, der lange mit Erwin Ringel, dem bekannten deutschsprachigen Suizidforscher, gearbeitet hat. Ein exzessives Leben, ein ungeregelter Tagesablauf könne Depressionen unterstützen, die wiederum Suizidgedanken verstärken können. Das hätten diese Berufsgruppen gemein, sagt er, und doch hat das nichts zu sagen. Ich beginne, mich mit einem Thema zu beschäftigen, das mich bisher nicht interessiert hat. Es wird immer mehr zu einem Bestimmenden in meinem Leben. Der Suizid als fixe Denkaufgabe. Ich lerne, dass mein Vater so ungefähr alle Merkmale vereint, die Untersuchungen hergeben. Je älter Männer werden, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit der Selbsttötung. Und es gibt einen großen Geschlechterunterschied. Unter 70-jährigen Männern ist der Suizid etwa 3-mal so häufig wie bei Frauen gleichen Alters. Das machen Soziologen in diversen Studien daran fest, dass Männer immer noch als starkes Geschlecht gelten. Die Netzwerke sind bei Frauen eher ausgeprägt, das Sozialleben ist stärker. Männer suchen sich seltener Hilfe oder sprechen weniger über emotionale Probleme. Etwa einen Monat bevor mein Vater stirbt, geht er zu seinem Arzt. Er will sich durchchecken lassen, sagt er. Eine Woche vor seinem Tod kriegt er die Ergebnisse. Er sei super gesund, sagt der Arzt. Die Blutwerte, die Cholesterinwerte, seine Kondition, es könnte gar nicht besser laufen, körperlich. Ich gehe nach dem Tod meines Vaters einmal zu dem Arzt, um etwas über dieses letzte Gespräch zu erfahren. Da erzählt er mir das. Und er weint, als ich bei ihm bin. Er weint, weil er es nicht kommen gesehen hat. Mein Vater sei einer seiner heitersten Patienten gewesen, sagt er. Er kann nicht glauben, dass er sich so hat täuschen lassen. 60-70% aller Männer gehen kurz vor ihrem Suizid zu einem Arzt. Meist unter einem Vorwand wie dem einer Vorsorgeuntersuchung. Sie hoffen, dass der Arzt zu ihnen sagt, es muss ihnen doch furchtbar gehen, kann ich ihnen helfen? Was kann ich für Sie tun? Sie können sich keine Hilfe suchen, weil Sie so schwer auf jemanden zugehen können. Als ich einmal nach der Arbeit mit einem Kollegen noch auf ein Bier gehe, sagt er zu mir, dass jeder Selbstmörder dankbar wäre, wenn man ihn aufhielte. Mein Vater wäre jetzt dankbar, würde er noch leben. Wieso hätte ich es nicht verhindert? Er sagt es mir auf den Kopf zu. Wieso habe ich es nicht verhindert? Wäre ich an dem Wochenende nach Hause und nicht schwimmen gefahren, dann wäre vielleicht nichts passiert. Weltweit tötet sich alle 40 Sekunden ein Mensch selbst. Österreich hat eine traditionell hohe Suizidrate. Seit 1987 geht sie zum Glück zurück. Für das Jahr 2008 vermerkte die österreichische Statistik einen historischen Tiefstand an Freitoden. 1280 Menschen nahmen sich das Leben. Mein Vater war einer von ihnen. Er hat dafür gesorgt, dass ich eine beschützte und fröhliche Kindheit habe. Und dennoch werde ich manchmal wütend. Dann kann ich nicht akzeptieren, dass er mich, meine Mutter, meine Geschwister allein gelassen und sich davongestohlen hat. So ist das. Der Freitod macht den Unterschied. Es bleibt eine Schuldfrage, auch wenn niemand Schuld hat. Bei einem Suizid ist da einmal die Wut auf denjenigen, der einen im Stich gelassen hat. Aber da ist auch die Wut auf sich selbst dafür, dass man vielleicht etwas übersehen hat, etwas überhört hat oder dafür, dass einen vielleicht ein Teil der Schuld trifft. Das Gefühl des Versagens ist groß in den Jahren nach seinem Tod. Mein Selbstbewusstsein ist tief erschüttert. Ich zweifle an meiner Wahrnehmung. Es ist eine selbstverständliche Annahme, dass die Menschen um mich herum leben und nicht sterben wollen. Und sein Tod dreht also dieses tiefste innere Prinzip um. Alles steht damit Kopf. Dabei kann ich sehr gut verstehen, dass ein Mensch selbst entscheiden möchte, wann und wie er stirbt. In meinem Kopf hat kein Bild Platz, in dem mein stolzer und starker Vater entmündigt mit Kabeln und Schläuchen auf einem Bett liegt. Das war seine Hölle. Und so bleibt schon Respekt vor seiner Entscheidung in mir. Aber dennoch befürchte ich, dass die Tochter, die ich bin, nur schwer akzeptieren wird können, dass mein Vater beschlossen hat, freiwillig zu sterben. Als ich das erste Mal spüre, dass es merklich bergauf geht, ist es 3 Jahre nach dem Tod meines Vaters. Ich stehe an einer Straßenecke. Mir gegenüber ist der Coffeeshop. Dieser Coffeeshop. Ich bin am selben Ort wie an jenem Montag im Jahr 2008. Ich starre auf die Frontscheibe und warte darauf, dass der Schmerz einsetzt. Nichts passiert. Ich bleibe ein paar Minuten stehen, dann drehe ich mich um und gehe ganz langsam die Treppe hinunter zur U-Bahn. Und auf einmal, vollkommen unerwartet und aus dem Nichts, bin ich glücklich. Eine unglaubliche Leichtigkeit ist in meiner Brust, in meinem Bauch ein leichtes Kribbeln. Nur nicht bewegen, nur nichts machen, denke ich mir. Hinauszögern, solange es geht. Ich setze mich auf eine der Bänke. Ganz ruhig weiteratmen. Die U-Bahn kommt, ich lächle den einsteigenden und aussteigenden Menschen glücklich zu, sie sehen mich misstrauisch an. Die U-Bahn fährt ab, ich bleibe sitzen. Es ist, als hätte jemand eine schwere, dunkle Decke von mir genommen. Auf einmal kann ich wieder den Himmel sehen und riechen, schmecken, fühlen. Es ist eine unglaubliche Erleichterung. Ich warte noch auf ein paar weitere U-Bahnen. Langsam flaut das Gefühl in mir ab und irgendwann steige ich dann ein. Zu meinem Termin komme ich fast eine halbe Stunde zu spät und noch nie war mir etwas so egal. In den kommenden Monaten, wenn alles wieder beim Alten ist, kann ich mir das Gefühl sogar manchmal wiederholen, wenn ich nur lange und intensiv genug daran denke. Es wäre falsch zu sagen, dass es danach steil bergauf geht. Es ist wie vorher auch. Es geht besser und dann wieder schlechter, die Wellen kommen und gehen. Aber die Momente, in denen es mir besser geht, werden merklich besser. Und die schlechten Momente bleiben nur so schlecht, wie sie es zuvor schon waren. Trauer hat keine Deadline. Mir hilft, dass wir in unserer Familie so offen mit dem Thema umgehen. Aber vor allem auf dem Land wird Suizid immer noch als Schande für die Familie wahrgenommen. Suizid ist ein Tabu. Im Mittelalter wurden die Familienangehörigen von Suizidenten enteignet und aus der Dorfgemeinschaft verbannt. Ich glaube, das Tabu liegt an diesem faszinierenden Schrecken, den ein Suizid an sich hat. Das eigene Leben zu bewahren ist ein Grundprinzip. Selbsterhaltung ist, was uns antreibt. Das sich selbst töten kehrt das Prinzip der Lebenserhaltung um und das auch noch auf eine unabänderliche Art und Weise. Die Selbsttötung überschreitet eine Grenze, die in unserem Selbstverständnis als unüberschreitbar gilt. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch, ein Kopfmensch, und wenn ich mich zu etwas entschließe, dann will ich es auch schnell umsetzen. Es ist eine harte Lektion, die ich in diesen Jahren nun lerne. Trauer gibt einen Dreck auf meine Ungeduld. In unserer Gesellschaft lernen wir, dass wir nach einer gewissen Zeit wieder zu funktionieren haben. Der Tod hat keinen Platz im Leben. Unsere Gesellschaft drängt das Sterben und das Lebensende immer weiter an den Rand und dabei ist doch beides immer unter uns. Nur sichtbar gemacht wird es nicht. Dabei wäre das wichtig. Es braucht Raum für Trauer. Das Mitgefühl, das man anfangs Trauernden gegenüber aufbringt, ist schön, aber weder hält es über Monate noch muss das sein. Es reicht Respekt. Trauernde dürfen nicht unter Druck gesetzt werden, nach 2 Monaten ihr Leid abzulegen und wieder zu funktionieren, weil sie Angst davor haben, dass sie anderen sonst auf die Nerven gehen oder belächelt werden. Wir verlernen, Geduld mit uns selbst zu haben. Wir verarbeiten nicht mehr nach unserer eigenen inneren Uhr, sondern orientieren uns an anderen. Anstatt auf uns zu hören, lesen wir lieber Ratgeberbücher. Ah, der hat 8 Monate gebraucht, dann ging es ihm besser. Ah, das ist also die 4. Phase der Trauerbewältigung. Aber vielleicht brauche ich 8 Jahre statt 8 Monate. Und vielleicht kommt bei mir nach Phase 4 der Trauerbewältigung wieder Phase 1. Wer weiß das schon? Ohne meine Freundinnen wäre ich an meiner scheinbaren Unzulänglichkeit, mit der Trauer im vorgegebenen Zeitrahmen fertig zu werden, gescheitert. Denn selbst setzt man sich am meisten unter Druck. Ein Suizid zieht immer weitere Kreise, als angenommen wird. Er erschüttert Menschen, die eigentlich nicht auf dem Radar sind. Viele Menschen wissen nicht, wie sie das Thema ansprechen oder wie sie den unmittelbar Betroffenen begegnen sollen. Sie wollen helfen, aber sie wollen nicht aufdringlich sein. Sie wissen nicht, ob und was sie fragen dürfen und was zu intim ist. Ich bin mir sicher, es ist ganz egal, welche Frage es ist, die gestellt wird. Hauptsache, es wird eine Frage gestellt. Es ist das Wichtigste, dass es möglich ist, über das Entsetzen zu reden und das Gefühl zu haben, damit niemandem zur Last zu fallen. Ich möchte lieber sagen können, nein, heute will ich bitte nicht darüber reden, als sagen zu müssen, bitte können wir darüber reden, dass mein Vater sich getötet hat.
Thank you.
Liebe Saskia Jungnickel, ganz vielen Dank für diese Stellen, die Sie uns vorgelesen haben. Sie haben das auf bewundernswerte Art gemacht. Und lieber Thomas Dünser, ganz herzlichen Dank für diese wunderschöne Musik von Johann Sebastian Bach. Vielen Dank. Ja, ich habe dieses Buch mit großem Interesse gelesen. Ich habe viele Stellen angezeichnet und markiert und wir haben uns vorgenommen, noch über ein paar andere Themen und Stellen kurz zu sprechen, die jetzt in der Lesung nicht behandelt worden sind. Ein Thema, das mir wichtig erscheint, das ist Ihr Bruder Till. Mhm. Sie widmen ihm drei eindrückliche Kapitel. Erzählen Sie uns ein bisschen, welche Bedeutung Till für Sie hatte und vor allem, welche Bedeutung er für Ihren Vater hatte.
Also Till war, also ich hatte drei Brüder, jetzt habe ich noch zwei. Till war 3 Jahre älter als ich und er ist 4 Jahre vor meinem Vater gestorben an einem geplatzten Blutgerinnsel im Kopf. Also im Schlaf. Und also welche Bedeutung hat er für die Familie? Der Till war, er war geistig behindert und er war sowas wie unser Liebling. Also er war so wie das Zentrum unserer Familie immer. Und als er gestorben ist, das war sehr, sehr schlimm. Und es war vor allem schlimm für meinen Vater, der mit ihm zu Hause war, der ihn gefunden hat. Und der sich nachher wahnsinnig schwer damit getan hat, darüber zu reden, der sich auch niemandem wirklich geöffnet hat. Und ja, aber die beiden waren, also in den letzten Jahren vor seinem Tod haben die beiden auch am meisten Zeit miteinander verbracht. Also die waren sich auch so unglaublich ähnlich. Also mein Vater hat sich getötet in der Nacht auf 7. Juli, das wäre der 30. Geburtstag von Till gewesen. Also es ist ein großer Teil seines Todes liegt einfach an dem nicht überstandenen Verlust von Till. Ja.
Die beiden Schicksale sind sehr miteinander verwoben. Und wenn man das liest, dann kann man sich auch denken, eben eine Antwort, eine mögliche Antwort auf die quälende Frage, warum hat eben auch mit diesem Tod seines erstgeborenen Sohnes zu tun.
Ja.
Ich habe mir eine kurze Leseprobe dazu noch notiert, die ich Ihnen vorlesen möchte, auch dass Sie noch einmal einfach diesen eindrücklichen Stil hören, in dem Saskia Jungnickel über ihre Erfahrungen schreibt. Es geht um das Begräbnis von Till. Ihr Papa hat selber die Ansprache geschrieben, die allerdings nicht er selber, sondern dann der Pfarrer gehalten hat. Nachher Stille. Nur das Läuten der Glocken und das Geschluchze der Menschen. Keine Musik, meine Mama wollte keine. Sie wollte auch keine Blumen, nur Spenden an das Haus Gabriel, in dem Till gelebt hatte. Auf den 200 Metern von der Halle zum Friedhof will ich neben meinem Vater gehen, aber er registriert mich nicht, er registriert gar nichts. Er weint auch nicht. Er geht tief gebückt, langsam, seine Hände sind vor dem Bauch gefaltet. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es ihm gegangen sein muss. Er begräbt seinen ersten und ältesten Sohn. Diesen Weg hinter sich zu bringen, muss ihm unglaublich viel abverlangt haben. Nach dem Tod von Till vereinsamt mein Vater immer mehr. Es ist kaum möglich, zu ihm durchzudringen. Er redet nicht über seine Gefühle. Er ist entweder abweisend oder er macht sarkastische Scherze. Und in dem Buch abgedruckt zwischen den einzelnen Kapiteln sind auch immer wieder verschiedene Texte, Kurzgeschichten, die der Vater geschrieben hat. Und ein Gedicht hat den Titel Sohn. Er hat es im November 2004 geschrieben. Das heißt, ein, zwei Wochen nach der Beerdigung von Till. Sohn. Ein sonniger Novembertag, entblätterte Bäume wehen im Wind. Unser Sohn ist tot. Katzen durchruhen das Haus, auch essen sie bisweilen. Unser Sohn ist tot. Wahlbetrug in der Ukraine, Amerika ist ärgerlich. Unser Sohn ist tot. Holz in den Ofen, Wärme im Haus. Unser Sohn ist tot. Die Wintermode ist sexy, Pelze sind wieder in. Unser Sohn ist tot. Ich bin so müde, ich bin so müde. Unser Sohn ist tot. Jesus wurde gekreuzigt, Mel Gibson hat einen Film gemacht, unser Sohn ist tot. Iss etwas, tu etwas, unser Sohn ist tot. Ohnmächtige Stille, tränenlose Leere, unser Sohn ist tot. Nachrichten und Musik, muntere Moderatoren, unser Sohn ist tot. E-Mail-Probleme, neue Winterreifen, unser Sohn ist tot. Liebe ist Sehnen, dass es dem Geliebten gut geht? Fragezeichen. Während wir schluchzen, lebt unser Sohn lachend. Lieber Till. Ein anderes Thema, Suizid und Familie. Sie haben ein sehr beeindruckendes Kapitel auch geschrieben über Ihre Mutter. Was meinst du, Mama, sozusagen mit Fragen, die sie an ihre Mutter gestellt haben und die sie beantwortet hat? Und ein Satz ist mir aufgefallen. Sie schreiben, wenn ein Elternteil sich tötet, wird alles, was vorher war, neu gedeutet. Man sieht das, also was man vorher irgendwie wahrgenommen hat, bekommt plötzlich eine andere Bedeutung rückblickend. Was hat der Suizid mit Ihrer Familie sozusagen gemacht oder auch mit Ihrer Mutter?
Also was mir nach Jahren erst aufgefallen ist, ist, dass quasi nicht nur die Beziehung zu dem Verstorbenen neu gedeutet wird, sondern alle. Also weil das einfach so etwas war, was wir nicht erwartet haben, was ich nicht erwartet habe und was irgendwie bedeutet hat, dass ich etwas vielleicht übersehen habe oder dass ich was falsch verstanden habe. Und das wiederum bedeutet, dass ich bei jedem, mit dem ich Kontakt hatte, versucht habe zu verstehen, verstehe ich ihn wirklich? Sagt er mir das, was er meint? Und so, und das war sehr schwierig. Und das war innerhalb der Familie auch so schwierig, weil jeder auf einmal auf so wackeligen Beinen stand und man alle Beziehungen neu definiert hat. Und meine Mama sagt immer, eine Familie ist wie ein Mobile, wie so ein Windspiel. Und wie bei diesem Windspiel bedingt die Stabilität der anderen auch die eigene. Ja? Und wenn eine wegfällt, dann bricht das alles zusammen. Und nachdem mein Vater gestorben ist, ist unser Familienmobile sozusagen in sich zusammengebrochen. Und es hat Jahre gedauert, bis wir es wieder neu aufgebaut hatten. Also bis wieder jeder wusste, wie ist meine Rolle, wie stehe ich zu dem anderen. Also das hat sich einfach alles verschoben dadurch. Ja.
Was Ihnen geholfen hat, Sie haben das gesagt, das war, dass es möglich war, innerhalb der Familie offen miteinander zu reden. Also wenn oft verstummt man dann. Ja. Das ist ja ganz schwierig, weil jeder und jede die Trauer anders erlebt und oft kann man das gar nicht miteinander teilen oder fühlt sich dann erst recht fremd und unverstanden. Zum Glück war das bei Ihnen anders.
Also das war ganz wichtig für mich und ich glaube auch für uns andere in meiner Familie, dass sie miteinander reden konnten. Aber es stimmt schon, es ist natürlich auch so, dass wenn man dann nach ein paar Monaten das Gefühl hat, jetzt bin ich an einem Punkt und ich würde jetzt gern darüber reden, hat man schon Scheu davor, die anderen darauf anzusprechen, weil man auch Angst hat, die dann wieder traurig zu machen. Also ich habe dann das Gefühl, meiner Mama geht es jetzt gut und wenn ich jetzt auf einmal zu ihr sage, du, ich bin so traurig oder ich denke über das nach, habe ich ja Angst, dass es ihr dann auch wieder schlecht geht. So, also das ist schon wirklich schwierig und irgendwie haben wir das geschafft. Es hat auch lang gedauert. Wir reden immer noch darüber. Ich habe aber auch eine, also ich habe auch mit meinen Freundinnen viel geredet und ich habe auch eine Gesprächstherapie gemacht, nach ein paar Jahren dann. Das hat mir auch sehr geholfen, mit jemandem zu reden, der ganz fremd ist. Aber ich bin einfach wirklich der Meinung, dass Reden so wichtig und wertvoll ist. Ich habe keine Ahnung, wie ich das hätte überstehen können, wenn ich mich nicht hätte öffnen dürfen. Und wenn ich das alles mit mir hätte selber ausmachen müssen und also keine Ahnung. Ja.
Ein Glück, wenn man eine solche Familie, solche Freundinnen hat. Aber besonders wichtig auch der Hinweis, man kann und soll sich auch professionelle Hilfe suchen.
Auf jeden Fall.
Irgendeine Gesprächs- oder sonst Therapie, um darüber sprechen zu können.
Genau.
Weil eben, was die Trauer ja generell am meisten behindert ist, wie Sie geschrieben haben, man muss funktionieren. Man muss und man meint auch selber, man muss wieder funktionieren zu müssen und dadurch bügelt man sehr vieles sozusagen nieder, was aber eigentlich noch lange leben möchte.
Ja.
Ein anderes Kapitel, das mir auch noch ganz wichtig erscheint, Suizid und Glaube. Zunächst einmal auf der ganz persönlichen Ebene Ihres Vaters, war Ihr Papa ein gläubiger Mensch?
Also mein Papa war lange Atheist, bis er 50 war. Und dann hat er zum Glauben gefunden und dann hat er evangelische Theologie studiert und hat uns auch taufen lassen und war dann sehr gläubig, ja. Und hatte aber immer so einen Zwiespalt zwischen dem bösen Gott, dem rächenden Gott und dem verzeihenden Gott. Und ich habe mich nachher oft gefragt, ob das was damit zu tun hatte, dass er schon irgendwann wusste, wie er sterben wird, weil der Suizid in der Kirche eine Sünde ist, vor allem in der katholischen Kirche. Und ob er Angst davor hatte, ich weiß es nicht. Also,
aber doch wichtig, wenn er mit 50 sozusagen die Religion, den Glauben für sich entdeckt hat, waren das doch fast 2 Jahrzehnte, er war 67, als er gestorben ist, in denen er ein sehr gläubiges Leben geführt hat, eben sich auch in der Kirche engagiert hat, gepredigt hat, die Bibel studiert hat. Also er hat es sehr, sehr ernst genommen. Und es war trotzdem kein Schutz, weil das meint man ja auch manchmal, Menschen, die glauben, sind geschützt davor. Aber ich kenne auch einige Menschen, die sehr gläubig waren und trotzdem auch sich das Leben genommen haben.
Ich habe mir nachher gedacht, vielleicht war es für ihn damals eine Art von Versuch, etwas zu finden, was ihn so glauben lässt, dass alles andere nicht mehr so wichtig wird und seine, wenn er depressiv war oder so, dass ihm da quasi hilft. Ein Strohhalm sozusagen und das hat nicht funktioniert offenbar. Ja. Oder vielleicht hat es ja funktioniert. Aber ja, es ist schwer zu sagen. Also ich glaube, dass der Tod meines Bruders da wirklich auch ein massiver Einschnitt war. Aber ja.
Eine Stelle aus diesem Kapitel möchte ich noch vorlesen, weil es ja darum geht, wie Sie auch vorgelesen haben, dass Suizid, Selbsttötung, besonders auf dem Land, aber auch generell bis heute eigentlich als Schande gilt oder als das Grund für das Tabu ist, warum man sich so schwer damit tut. Und das hat leider Gottes sehr viel mit der katholischen Kirche zu tun. Sie schreiben: In der katholischen Kirche ist der Suizid eine Sünde. Im Zweiten Vatikanischen Konzil legt die Kirche im Dezember 1965 in der pastoralen Konstitution Gaudium et Spes unter Kapitel 27 fest, was ferner zum Leben selbst in Gegensatz steht, wie jede Art Mord, Völkermord, Abtreibung, Euthanasie und auch der freiwillige Selbstmord, all diese und andere ähnliche Taten sind an sich schon eine Schande. Sie sind eine Zersetzung der menschlichen Kultur, entwürdigen weit mehr jene, die das Unrecht tun, als jene, die es erleiden. Zugleich sind sie im höchsten Maße ein Widerspruch gegen die Ehre des Schöpfers. Zitat Ende aus dieser Konstitution. Die Kirche sagt, schreiben Sie, Gott hat das Leben gegeben, nur Gott darf das Leben auch wieder beenden. Suizid ist das Handeln wider Gott, eine Todsünde. Eine Ansicht, die von der katholischen Kirche so auch heute noch vertreten wird. In ihrem Katechismus aus dem Jahr 1983, der bis heute gilt, steht im Absatz Selbstmord unter anderem Selbstmord. Gott ist und bleibt der höchste Herr des Lebens. Wir sind verpflichtet, es dankbar entgegenzunehmen und es zu seiner Ehre und zum Heil unserer Seele zu bewahren. Wir sind nur Verwalter, nicht Eigentümer des Lebens. Der Selbstmord ist eine schwere Verfehlung gegen die rechte Eigenliebe. Selbstmord verstößt auch gegen die Nächstenliebe, denn er zerreißt zu Unrecht die Bande der Solidarität mit der Familie, der Nation und der Menschheit, denen wir immer verpflichtet sind. Bei uns im Dorf gibt es bis zum Ende der 80er Jahre, der 1980er Jahre, für Selbstmörder kein kirchliches Begräbnis. Offiziell hebt Papst Johannes Paul II. Das Verbot, einen Selbstmörder kirchlich zu bestatten, erst 1983 auf, als er den Codex Luris Canonici öffentlich verkündet. Und auch hier steht das nur zwischen den Zeilen, in dem der Suizid bei Kanon 1184 einfach nicht mehr explizit genannt wird. Nach fast 1500 Jahren kirchlicher Tradition besinnt sich die Kirche darauf, dass ein solches Begräbnis ja auch etwas für die Angehörigen ist, die dadurch vielleicht ein wenig Trost finden können. Bis weit ins 19. Jahrhundert dürfen die Leichen von Selbstmördern mit Segen der Kirche geschändet werden. So ist es üblich, ihnen die Hand abzuschlagen, mit der sie sich getötet haben, sie am Galgen aufzuhängen, ihnen Kopf oder Brust mit einem Pfahl zu durchbohren oder sie von einem Pferd nachschleifen zu lassen. Der Teufel, der sie befallen hatte, sollte so ausgetrieben werden. Ihre Leichen werden irgendwo verscharrt, meist am Rande eines Friedhofs. Hauptsache, sie liegen nicht in geweihter Erde. Es ist kein Wunder, dass diese Ächtung vor allem auf dem Land dazu geführt hat, dass sich Angehörige immer noch viel zu oft für den Suizid eines Verwandten schämen. Ich weiß, das hört man heute nicht gerne, aber 1500 Jahre dieser unseligen Tradition, die wirken noch lange nach.
Schon unglaublich. Ja? Aber was am Ende des Kapitels ist, und was ich auch ganz schön fand, ist, dass ich ja mit unserem evangelischen Pfarrer geredet habe, der ja ein guter Freund meines Vaters war, der bei ihm ja Hilfslektor war, und ihn gefragt habe, ob es für ihn schwierig war, die Beerdigung zu halten. Und er hat gesagt, ja, das war es, weil es sein Freund war und deswegen war es schwer, aber es war nicht schwer, weil er der Pfarrer ist, sondern er hat gesagt, er sieht das anders, er glaubt, dass Gott gerade für die Menschen da ist, die so zu ihm kommen und die nicht mehr leben wollen und können und so. Das fand ich dann irgendwie schön und ich hoffe, mein Vater hat zum Schluss das geglaubt und nicht.
Das sagen ja heute Gott sei Dank auch viele innerhalb der katholischen Kirche. Ich habe beim Hereingehen Pfarrer Elmar Simmer gesehen. Er ist einer derjenigen, die natürlich auch versuchen zu sagen, Gott ist
und
gütig, Gott
ist verzeihend. Ich merke auch, ich werde auch öfter eingeladen jetzt zum Lesen, auch von kirchlicher Seite, und wie viel sich da tut und wie viel da dran arbeiten und an Suizidprävention und so. Also da tut sich sehr viel. Mhm.
Erfreulicherweise, endlich. Noch etwas, was bei der Trauer ganz allgemein eine Rolle spielt, aber auch was Sie erlebt haben. Andere versuchen oft Trost zu spenden, indem sie sagen, aber anderen geht es ja noch schlechter, andere haben noch was Schlimmeres erlebt. Wie ist das, wenn man das hört?
Ja, meine Mama hat das eine Zeit lang gemacht. Also meine Mama hat sich selber irgendwie so beruhigt, indem sie oft zu mir gesagt hat, ja, aber schau, wie schrecklich, ich habe jetzt in den Nachrichten gelesen, also wirklich tragische Dinge. Und das war sehr schwierig für mich, weil mir ist völlig klar, dass es Menschen gibt, denen passiert ungleich Schlimmeres als das, was mir passiert ist. Gleichzeitig hatte ich aber immer so das Gefühl, dass wenn es mir jetzt immer noch nicht gut geht, ich einfach versage, weil es gibt Menschen, die kommen mit viel Schlimmerem klar und wieso komme ich nicht damit klar und so. Also es hat mich eher dann unter Druck gesetzt und irgendwann habe ich sie gebeten, dass sie damit aufhört, weil es mir so vorkam, als ob sie es ein bisschen gering schätzt, was mir passiert ist oder was uns passiert ist und so. Aber man kann ja auch sowas überhaupt nicht vergleichen. Also man kann ja, man kann Unglück nicht aufwiegen gegen anderes Unglück. Also
man muss diese Vergleiche lassen.
Ja.
Die helfen
ja,
wirklich.
Das glaube ich schon.
Niemandem, sie sind auch natürlich meistens geboren, eben aus großer Hilflosigkeit und Ratlosigkeit heraus. Man meint, es sei ein Trost, aber die Wirkung ist gegenteilig. Ja. Noch etwas zum Schluss. Alle, die sich mit der Trauer befassen, sagen, es ist notwendig und hilfreich für die Trauer, wenn man den Toten noch einmal sieht und besonders auch das Gesicht des Toten oder der Toten noch einmal sieht. Und oft merkt man, dass das Gesicht sich sehr verwandelt. Wie war das bei Ihrem Vater?
Also ich, für mich war es ganz wichtig, dass ich sowohl meinen Bruder als auch meinen Vater noch mal sehe. Für mich war es wirklich so, als ob ich dieses Bild dazufügen muss zu dieser unendlichen Anzahl von anderen Bildern, die ich von beiden hatte. Und mein Vater sah total schön aus, wirklich unglaublich. Ich hatte große Angst davor, ihn zu sehen. Man hat überhaupt nichts gesehen, also von der Kopfwunde. Also ich habe nichts gesehen. Und er hat gelächelt und er sah richtig friedlich aus. Und ja, das war mir schon ein bisschen ein Trost, denke ich, also später dann. Mhm. Ja.
Mhm. Ich denke auch, das ist ein sinnlicher Eindruck, der einfach, den man genauso speichert wie, wie die anderen Eindrücke, wenn man diesen Frieden oder dieses Lächeln, diese Harmonie erlebt. Dieses Bild begleitet einem auch mehr, als wenn man das Gesicht nicht gesehen hätte. Ich glaube, das ist viel gefährlicher. Dann nisten sich eher so Horrorfantasien ein, als wenn man sich dieser Wirklichkeit stellt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich hätte mir ganz anders vorgestellt. Mhm. Und und ich finde es auch schön. Ich finde es schön, dass ich für mich dieses Bild immer haben werde. Mhm. Und das vergisst man auch nicht. Mhm. Also ja.
Das letzte Kapitel in Ihrem Buch ist ganz kurz. Sie zitieren zwei Zeilen aus den Aufzeichnungen Ihres Vaters, die er geschrieben hat im Jahr 2000, also 8 Jahre vor seinem Tod. Da hat er geschrieben: Wenn ich tot bin, sei traurig, eine überwältigende Sekunde lang. Und glücklich zuletzt, weil du lebst und ich dich liebe. Und Sie haben dazu notiert, ist gut, Papa. Ja, das wünsche ich auch Ihnen, wenn Sie solche Erfahrungen gemacht haben, dass Sie eines Tages sagen können, es ist gut. Ganz vielen Dank, Frau Jungnickel.
Danke. Dankeschön.